Ja, zunächst auch wieder ganz herzliche Grüße von den Geschwistern aus Gelsenkirchen-Buer. Ich habe vorhin vor dem Gottesdienst gehört, dass ihr in einem Gemeindeseminar euch Gedanken darüber macht, wie man so als Gemeinde in der Nachbarschaft bekannter werden kann. Wir haben als Gemeinde da großes, ja, ich sage das jetzt mal so, großes Glück gehabt. Unsere Stadtverwaltung kam darauf, innerhalb der Stadt die Nachbarschaft zu stärken und hat so Quartiere gegründet und hat alle Bewohner dann zu einer Konferenz eingeladen. Wir als Gemeinde waren natürlich in unserem Bezirk auch dabei und das hat sich dann so ergeben, dass vor unserem Gemeindehaus einmal im Jahr ein Nachbarschaftsfest stattfindet. Und mittlerweile ist das so, da kommen dann so 400-500 Leute zu dem Fest zusammen und wir als Gemeinde betreiben da dann immer ein Café mit Kuchen und Kaffee natürlich, so wie wir das als Gemeinde kennen. Und seitdem, das Ganze läuft jetzt so 5, 6, 7 Jahre, glaube ich, seitdem kennt man uns in der Nachbarschaft. Man weiß, wer wir sind, weil eben bei diesem Fest unser Haus natürlich zur Verfügung steht. Dadurch braucht man dann keine Dixie-Toiletten anfahren. Unsere Toiletten können benutzt werden und Ähnliches. Und seitdem kommen auch Leute aus der Nachbarschaft zu unseren Gottesdiensten. Das hat sich jetzt über Jahre entwickelt, das hat gedauert, aber wir konnten schon 2 Mitglieder aufnehmen aus der Nachbarschaft und durch die Taufe aufnehmen und auch einige andere besuchen unsere Gottesdienste und das freut uns und so hat die Nachbarschaft uns kennengelernt. Noch vor einigen Jahren hatten wir praktisch überhaupt keinen Kontakt zur Nachbarschaft. Nun liegt unser Gemeindehaus in einer Ecke, ja, ich sag mal so, vom sozialen Standard ist das in Gelsenkirchen schon das gehobene Viertel. Also da wohnen eigentlich so Rechtsanwälte, Ärzte und Ähnliches. Das ist also so die etwas gehobene, das gehobene Level. Aber wir freuen uns mittlerweile, dass wir Kontakt zu diesen Leuten haben und dass man uns kennt und dass das noch wachsen kann. Vielleicht, ich wünsche euch, dass euch so etwas Ähnliches passiert, dass die Nachbarschaft euch kennenlernt. Uns hat das sehr gut getan. Zu meiner heutigen Predigt. Ich habe die Predigt überschrieben, Frühstück am See. Liebe Gemeinde, es ist eine alte Anglerweisheit, jeder Tag ist Angeltag. Aber nicht jeder Tag ist Fangtag. Manchmal beißen die Fische, manchmal beißen sie nicht. Und die Freude über einen dicken Fisch ist immer sehr groß. Und wenn man darüber erzählt, wächst er noch. Das nennt man dann Anglerlatein. Im heutigen Bibeltext geht es auch um Fische. Erst bleiben sie aus und dann gibt es ganz viele. Wie dick die waren, weiß ich nicht. Aber sie waren auf jeden Fall groß. Ich lese den Predigttext aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14 nach der Luther-Übersetzung. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in der Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot, sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Vom Frust zur Freude, so könnte man zusammenfassen, was die sieben Fischer hier erleben. Gehen wir ihren Weg einmal nach. Hunger haben und es zugeben. Es ist kurz nach Jesu Auferstehung. Zweimal schon hatte sich Jesus den Jüngern gezeigt, sich offenbart, wie es heißt. Jetzt sind sieben von ihnen zusammen und Petrus sagt: Ich will fischen gehen. Warum will er das? Ich vermute, ihm geht es nicht anders als anderen Menschen, die in Krisen sind. Sie fallen zurück in ihre alten, vertrauten Muster. Und Petrus ist in einer Krise. Er ist persönlich gescheitert. Er hat seinen Herrn verleugnet und dieser stirbt danach schmachvoll am Kreuz. Drei Tage später die aufregende Botschaft von seiner Auferstehung und schließlich sogar die leibhafte Begegnung mit ihm selbst, dem wieder lebendig gewordenen. Ein bisschen viel das alles. Gefühlschaos in ihnen. Sie haben das noch nicht wirklich verkraftet. Sie sind überfordert, verunsichert und haben das Bedürfnis, etwas zu tun, was ihnen vertraut ist, was sie beherrschen, was ihnen Sicherheit gibt. Fischen gehen. Dieser Vorschlag von Petrus überzeugt die anderen. Zurück zu den Wurzeln, zu dem, von dem sie sich früher ernährt haben. Mit einem etwas komischen Gefühl im Magen nehmen sie das lang Gewohnte wieder auf. Das Boot, die Riemen, das Netz, alles liegt vertraut in ihren Händen. Vielleicht sind sie ein wenig schweigsamer bei der Arbeit als früher, aber es gibt ihnen erst einmal Sicherheit. Das Leben könnte vielleicht doch wieder seinen normalen Gang gehen. Die Zeit verstreicht, noch regt sich nichts im Netz. Aber so ist das manchmal. Das kennt man aus alten Zeiten. Wieder und wieder setzen sie das Boot um, probieren hier und probieren dort. Vielleicht ist es Petrus, der versucht, die Stimmung ein wenig aufzuheitern, Mut zu machen, der an andere Nächte erinnert, in der sich der Fang auch erst sehr spät einstellt. Bis schließlich auch ihm der Mut sinkt und der Frust überwältigend wird. Selbst das Altbewährte bietet keinen Halt mehr, keine Grundlage fürs Leben. Eigentlich geht es ihnen schlechter als vor der Begegnung mit Jesus. Frust auf der ganzen Linie. Schließlich kehren sie schweigend und erschöpft zum Ufer zurück. Hungrig die Körper und leer die Seele. Die ganze Nacht haben sie schwer gearbeitet, aber nicht ein einziger Fisch zappelt im Netz. Und in der Dämmerung sehen sie dann eine Gestalt am Ufer stehen. Na prima, auch noch ein Zuschauer für unsere Blamage. 7 Männer, ein Boot, aber kein einziger Fisch. Nur 7 knurrende Mägen. Dazu können sie jetzt wirklich keinen Kommentar oder mitleidigen Blick gebrauchen. Da hören sie eine Stimme, eigentümlich vertraut. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Oh, diese Frage tut weh. Denn genau das ist doch ihr Wunderpunkt. Habt ihr nichts zu essen? Das ist es doch. Die ganze Nacht umsonst gearbeitet und jetzt nichts zu essen. Es geht ja auch nicht nur um diese eine vertane Nacht. Die Krise sitzt doch viel tiefer. Ihr ganzes Leben, ihr ganzer Glaube scheint doch in Frage gestellt. Irgendwie hat doch alles keinen Sinn. Sie haben tatsächlich nichts, um ihren Hunger zu stillen, auch nur ein bisschen zu stillen. Und so fällt ihre Antwort dann auch denkbar knapp und klar aus. Nein, sie weichen nicht aus. Sie belügen sich nicht selbst und beschönigen auch nichts. Es ist gar nicht so leicht, zuzugeben, dass man Hunger hat, dass einem etwas fehlt, dass man erfolglos war, dass man nicht mehr weiter weiß. Was antwortest du, Jesus, wenn er dich heute fragt, Kind, hast du nichts zu essen? Hast du ein klares Ja oder ein klares Nein? Oder flüchtest du dich lieber in ein Dazwischen? Alles gut, naja, ein kleines Zwischentief, aber wird schon wieder. Als Christ, ja sogar als Mitarbeiter, darf man doch keine Krisen haben, oder? Da muss doch alles in bester geistlicher Ordnung sein. Hätten wir doch öfter diesen Mut zu einem klaren Nein, wenn wir nichts zu essen haben, wenn wir nicht mehr weiter können und nicht wissen, wie wir unseren Lebenshunger satt und unsere innere Leere gefüllt kriegen. Und das erleben gestandene Christen genauso wie solche, die ganz am Anfang sind. Die biblische Überlieferung macht dies auf eine sehr feine Art deutlich. Denn die Geschichte von diesem wunderbaren Fischfang wird im Lukasevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, als Erstberufung von Petrus und 2 anderen Jüngern erzählt. Hier im Johannesevangelium erscheint der Auferstandene den 7, die ihm schon lange nachgefolgt sind. Bei Lukas eine Erstbegegnung, eine Lebenswende und hier eine Neubegegnung. So wird deutlich, Hinwendung zu Jesus ist immer wieder neu nötig. Wenn du Hunger hast, wenn du Sehnsucht hast nach Leben, nach Gott, dann ist das gut und ein Zeichen, deiner Lebendigkeit. Dann gib es zu, denn du sollst satt werden, immer wieder. Man kann sich nicht auf Vorrat satt essen, leider. Und im geistlichen Leben geht das auch nicht. Wir brauchen immer wieder Nahrung, damit wir fit bleiben. Geistlicher Hunger zeugt von geistlicher Lebendigkeit. Deshalb ist es wichtig zu sehen, was ist und nicht, was sein sollte. Leider sagt dieser Text nichts dazu, ob die Jünger Jesus erkannt haben, als er ihnen den abwegigen Auftrag gibt: Werft eure Netze zur rechten Seite des Bootes aus. So werdet ihr finden. Ich denke, sie ahnten, dass Jesus zu ihnen sprach. Vielleicht auch durch die liebevolle Anrede: Kinder. Aber sicher sind sie sich nicht. Und sie tun dennoch, was Jesus sagt. Sie diskutieren nicht, sie lassen sich darauf ein und erleben die Überraschung ihres Fischerlebens. Der See, eben noch ausgestorben, wie ausgestorben, hat Fische noch und nöcher. So viele, dass sie es kaum bewältigen können. Sie haben im gleichen See, im Grunde an der gleichen Stelle gefischt, nur das Netz auf die andere Seite geworfen, was den Fischen eigentlich ziemlich egal sein dürfte. Der entscheidende Unterschied: Diesmal fischen sie nicht aus eigenem Antrieb, nicht aus Frust, sondern im Auftrag Jesu, auf sein Wort hin. Sie verlassen sich bei ihrem Tun nicht auf ihre Erfahrungen von früher, nicht auf alte Muster, sie lassen sich auf etwas Neues ein, auch wenn sie natürlich ihre beruflichen Kompetenzen einbringen, aber nun mit einer völlig anderen Motivation. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, fällt mir unsere Jahreslosung vom vergangenen Jahr ein. Wir können dasselbe tun, aber wenn unsere Motivation Frust ist oder Angst, dann werden wir nicht weit kommen. Die Netze werden leer bleiben. Deshalb haben wir auch immer wieder neu zu überprüfen, was motiviert uns, Gemeinde zu bauen. Ist es aus der Angst heraus, dass die Gemeinde schrumpft und irgendwann verschwinden könnte? Was treibt uns an? Oder ist es der Auftrag von Jesus, hinzugehen und den Menschen die gute Botschaft von ihm zu bringen? Nicht aus Angst, nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Liebe zu den Menschen und zu unserem Herrn. Und da kann jeder Jesus nur in sein eigenes Herz schauen lassen. Vielleicht fragt er dich jetzt: Kind, hast du nichts zu essen? Hast du nichts für dich und hast du nichts weiterzugeben? Und dann sagen, was ist und nicht, was ich gern hätte, dass es wäre, und hören, was Jesus dann sagt, wohin er mich schickt. Vielleicht an die gleiche Stelle zurück, aber jetzt ganz anders, weil von ihm geschickt. Vielleicht schickt er mich auch erst einmal in die Einsamkeit, um Ruhe zu finden, zu mir selbst zu kommen, aufzuatmen, bevor es weitergeht. Vielleicht hat er auch einen ganz konkreten Auftrag und ich spüre, ja, das, was mir schon länger durch den Kopf geht, jetzt ist es vielleicht Zeit, es zu tun? Warum hat Jesus die Jünger eigentlich noch mal losgeschickt? Warum lädt er sie nicht gleich zum Frühstück ein, wie er es später tut? Ich denke, Jesus will den Jüngern etwas klar machen. Er möchte ihnen klar machen, dass ihre Fähigkeiten als Fischer okay, ihre Kompetenzen sind wertvoll, aber dass sie den Auftrag von ihm brauchen. Was du kannst, ist genau das, was du können sollst. Aber du brauchst einen Auftrag von Jesus, um wirkungsvoll zu tun, was du tust. Was wir können als Gemeinde, ist wertvoll und genau richtig. Aber wir brauchen immer wieder neu die Beauftragung von Jesus, sein richtungsweisendes Wort. Auf ihn hören und dann handeln. Jesus möchte das, was wir als Menschen einbringen, verwandeln. Er lässt nicht einfach vom Himmel fallen, was wir nötig haben. Er bezieht uns mit ein und dabei mutet er uns zu, Neues zu wagen und eben auch Dinge zu tun, deren Logik sich uns nicht immer gleich erschließt. Die Jünger müssen also noch mal eine Runde drehen. Und dabei tun sie im Prinzip genau das Gleiche, was sie vorher auch gemacht haben. Doch jetzt nicht mehr aus Resignation, sondern als Beauftragte. Man kann im Prinzip das Gleiche tun und doch etwas völlig Verschiedenes erleben. Eine quälende Nacht oder ein wunderbarer Fang, das eine ohne und das andere mit Auftrag von Jesus. Die Erfahrung will uns immer wieder sagen, es hat doch keinen Zweck. Die Jünger haben sich damals nicht von ihrer Erfahrung, sondern von Jesus leiten lassen und sind das Risiko eingegangen, auf ihren dicken Frust noch einen weiteren zu setzen, wenn es wieder nicht geklappt hätte. Darum, auf Jesus zu hören, auch wenn wir keine hundertprozentige Sicherheit haben, Jesus wartet auf dein und mein Vertrauen. Der letzte Zweifel der Jünger geht unter, als die vielen Fische auftauchen. Es ist der Herr. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, sagt diesen einen entscheidenden Satz. Es gibt nur einen, der wirklich satt machen und aus nichts viel machen kann. Es ist der Herr. Nach diesem wunderbaren Fang finden die Jünger am Ufer ein Kohlefeuer, auf dem Fisch und Brot liegen. Jesus hat alles vorbereitet, damit sie sich satt essen können nach dieser mühsamen, verzweifelten und schließlich verwandelten Nacht. Und noch einmal bezieht Jesus mit einer wunderbaren Geste die Jünger mit ein. Er fordert sie auf, von den Fischen zu bringen, die sie gerade selbst gefangen haben. Wir sind als seine Jünger nicht nur Zuschauer seines göttlichen Handelns. Wir sind mittendrin. Wir dürfen beitragen, was wir selbst gefangen, nein, was wir gefunden haben. Die Jünger wissen, dass sie es Jesus verdanken. Wem sonst? Dennoch gibt es ihnen ihre Selbstachtung zurück, dass Jesus nicht verachtet, was sie im Boot dort anschleppen. Und Jesus lädt sie ein. Kommt her, lasst uns essen. Er gibt ihnen nicht nur zu essen, er ist mit ihnen. Und das ist das, was eigentlich satt macht. Jesus mitten unter ihnen, so wie sie es kennen, und doch alles in einer anderen Qualität. Die frustrierten Jünger vom Anfang haben endlich wieder ihren Platz gefunden, bei ihm, bei Jesus. Und nicht einer wagt, ihn zu fragen, wer er denn wäre, denn sie wussten, dass es der Herr ist, eindeutig und unverwechselbar. Wer seinen Platz wiedergefunden hat bei Jesus, für den endet der Frust. Der weiß, dass er am richtigen Platz ist. Der kann sich freuen. Es ist der Herr. Wenn diese Erkenntnis aufleuchtet in der Nacht eigener Anfechtung, in Bitterkeit und tiefsten Glaubenszweifeln, dann wird es hell. Es ist der Herr, der uns am Ufer unseres Misserfolgs, unserer Angst, unserer Sorge, unserer Krankheit oder unserer Einsamkeit erwartet. Jesus will mit uns zusammen sein, gerade wenn wir aufgeben wollen, nach durchwachten oder durchweinten Nächten. Er hat schon die Mahlzeit vorbereitet, wenn wir vor Hunger kaum noch stehen können. Es ist der Herr. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein. Dann sagt Jesus zu ihnen: Kommt her, lasst uns essen. Amen.